ARD.
Roman dachte, es ist eine gute Idee, auf einer Cannabis-Fachtagung einfach mal in eine fremde Süßigkeitentüte zu greifen. Dummerweise waren die Sachen mit Cannabis versetzt. In einer Dosis, die Roman nach damals 2 Jahren Abstinenz komplett umgehauen hat. Er erzählt uns, wie es dazu gekommen ist und warum es generell keine gute Idee ist, einfach was zu nehmen, wenn man nicht weiß, was genau drin ist. Aber wer von uns bleibt schon standhaft, wenn da eine offene Tüte mit Naschkram vor uns steht?
Aber genau das zählt auch zu Konsumkompetenz. Wisse, wo du bist, wisse, in welchem Umfeld du dich bewegst.
Definitiv.
Set und Setting und handel dementsprechend.
Definitiv.
Das ist auch ein Fehler, den viele machen, zu sagen, boah, ich merke ja noch gar nichts. Also,
ja, erst mal nochmal nachladen.
Genau, und dann auf einmal sind sie high des Todes. So.
Was ich jetzt nochmal mitgeben müsste, egal wie schrecklich das wird, was Roman jetzt erzählt, man kann daran nicht sterben. Es ist einfach nur, im schlimmsten Fall müsst ihr es halt aussetzen.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Hallöchen, da sind wir wieder.
Was geht?
Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute die Ehre, uns durch diese Freitagsfolge zu manövrieren. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten, wer sitzt hier überhaupt? Wir sind der Gangster, der Junkie und die Herrin. Wir fangen heute mal mit dem Junkie an, würde ich sagen.
Ja, schönen guten Tag, ich bin der Herr Lemke, ich komme aus Ostdeutschland.
Nein, direkt. War ja gar nicht gelogen.
Nee, ist auch nicht gelogen. West-Berlin und Ostdeutschland. Ja, 21 Jahre lang Drogen genommen, alles Mögliche, das Ganze aus einem Entwicklungstrauma heraus. Hab seit 2019 das Ganze aufgearbeitet. Erst die sogenannte Drogentherapie gemacht, dann eine systemische Therapie gemacht und bin dann ziemlich nah an diesen Kern herangekommen. Aber der ist noch da. Und das ist auch noch ein Prozess, da weiter ranzugehen. Heute arbeite ich als Erfahrungsexperte an Schulen, in Podcasts zum Thema Substanzgebrauchsstörungen, Störungsentwicklungen, unter anderem mit Stigma e.V., mit dem Sichtweisen e.V. Und das ist ein Riesenprivileg. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und hier beim GJH-Podcast.
Und nachhaltig das Wort Konsumkompetenz hast du geprägt. Mal gucken, ob wir da auch noch weiter drauf eingehen werden heute. Und du hast deinen eigenen Podcast unter anderem. Darf man ruhig mal erwähnen. Sucht und Ordnung. Also, wer da mal reinhören möchte, ist ein Tipp, den man sich mal geben kann. Und du hast gesagt, du arbeitest unter anderem auch mit dem Verein Sichtweisen e.V. zusammen. Das ist doch die perfekte Überleitung rüber zu unserem Ex-Gangster. Was hast du denn mit diesem Verein zu tun? Und also wer bist du?
Beim Radio nennt man das eine Schweineüberleitung.
Oh, mit Schweinen kenne ich mich aus und mit Schweinereien erst recht.
Die Schweineüberleitung, wenn die so einfach ist, weißt du, wenn die sich so... Ich, Maximilian Pollux, jugendlicher Intensivstraftäter gewesen. Dann wirklich die ganzen Sachen, Jugendarrest, Freizeitarrest, Geldstrafen, Arbeitsstunden, all das gemacht, bevor es dann schließlich irgendwann ins echte Gefängnis ging. Hab mir das Jugendgefängnis gespart, bin gleich ins Erwachsenengefängnis gekommen und hab dann dort mal schnell gemeine fast 10 Jahre, also 9 Jahre, 8 Monate gemacht. Easy von 21 bis 31 im Gefängnis gesessen.
Die ganzen 20er, ey.
Die ganzen 20er, aber ich habe gehört, die sind eh scheiße. Können wir auch mal drüber reden?
Meine sind ja gerade erst vorbei, ja?
Und?
War aufregend, war prägend. Boah, meine 20er.
Ich erinnere mich nicht. Also ich habe gehört, dass es tatsächlich später so, wenn die Leute 50 sind oder so, dann sagen die immer ihre 20er,
Man sagt, ab 30 wird's geil, ne? Ich bin gespannt. Die nächsten 10 Jahre werde ich das reporten.
Also bei mir kann ich dir sagen, es wurde auf jeden Fall besser so.
Ja, weil du draußen warst.
Ja, vor allem, ich war so verloren, ich wusste gar nicht, wer ich bin. Aber gut, machen wir weiter. Dann nach der Entlassung habe ich mir überlegt, okay, das hat schon mal nicht so gut funktioniert mit der Kriminalität. Und vor allem die ganzen Gründe, aus denen ich kriminell geworden bin. Also ich bin ja nicht nur kriminell geworden, weil ich irgendwie viel Geld haben wollte oder so, sondern es ist ein bisschen wie das, was der Roman gesagt hat. Also da stecken, ähnlich wie bei Konsumstörungen oder Substanzgebrauchsstörungen, da stecken meist oder immer frühkindliche Traumata dahinter. Und das mit irgendwelchen Entwicklungsstörungen und Neurodivergenzen wie ADHS zum Beispiel sind ganz oft auch beteiligt dabei, dass man eben in diese Richtung abdriftet. Und bei mir kam noch dazu, dass ich so ich dachte, Kriminelle sind so die letzten echten, nicht mal echten Männer, sondern fast schon echten Menschen. Leute, die irgendwie so nach einem eigenen Gesetz leben, die füreinander da sind. Ich habe mir das so vorgestellt wie die Bande.
Die real sind vielleicht.
Die so real sind auch, weißt du, wo ich eigentlich keinen Vertrag brauche, weil der Handschlag so viel gilt. Oh. So habe ich es mir vorgestellt. Und gleichzeitig auch die letzte Chance, irgendwie noch eine Legende zu kreieren, eine Legende zu werden, Abenteuer zu erleben. Und heute weiß ich auch, weil ich gerade auch so wieder so in einer Phase bin, in mir ist so ein Anteil der manche Gefühle. Da hatten wir den Lukas da vor 2 Wochen.
Psychologe?
Lukas Klaschinski, Psychologe, der uns über das Fühlen so ein bisschen, haben wir uns unterhalten über Emotionen. Und ich weiß heute, dass ich einige Emotionen nicht gesund abrufen kann, nicht gesund damit umgehen kann, sondern wenn diese Emotionen kommen, dann mache ich Ausweichbewegungen wie ein Boxer. Und manche von diesen Ausweichbewegungen laufen so ab, dass ich einfach Dinge kaputt mache. Einfach, dass ich Sachen noch schlechter mache. Anstatt, dass ich mich traurig fühle, fühle ich mich wütend. Anstatt, dass ich mich, weiß ich nicht, unsicher oder ängstlich fühle, baue ich lieber Scheiße. Dann weiß ich wenigstens, vor was ich Angst habe oder was mich jetzt stört.
Fühlt sich vertrauter an, ne?
Voll. Und diese Verhaltensweisen waren so Gründe für die Kriminalität. Und als ich das dann nach der Haft alles so langsam eingesehen habe oder sehen konnte, habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen, um das nicht mehr zu machen? Und bin stattdessen in die Jugendarbeit gegangen, habe mit Leuten gearbeitet, wo ich an der Nasenspitze schon sehen konnte, okay, die haben ähnliche Muster, ähnliche Traumata und die werden ähnlich wie ich weit gehen. Und um diese Straftaten zu verhindern, haben wir den Sichtweisen e.V. gegründet. Und wir hatten vor kurzem 6-jähriges Jubiläum, arbeiten mit Intensivtätern in ganz Deutschland, arbeiten mit Eltern und Angehörigen von Kriminellen und machen, glaube ich, ganz, ganz viel. Und heute darf ich hier sitzen.
Ja, und das finde ich auch so toll, dass wir eben die Möglichkeit haben, hier nicht aus Büchern erlesenes Wissen nachzuplappern, sondern jeder von uns hat noch mit seinem Milieu zu tun, aber vielleicht auf eine andere Art als früher, auf eine weniger selbstzerstörerische Art als früher.
Magst du uns, also du warst bestimmt gerade dabei, aber stell du dich doch bitte auch vor.
Jawohl, ich bin's, Nina Workhardt, ihres Zeichens die Herrin am Tisch und bin seit 10 Jahren Domina, über 10 Jahren schon. Hab ganz, ganz, ganz klein angefangen, einfach aus Geldnot, wie wahrscheinlich so viele Frauen, die irgendwie einen Fuß im Milieu haben oder viele Menschen allgemein, die das als Geldquelle erstmal betracht ziehen. Und ich habe mich durch die Zeit auf diversen Portalen und im Milieu auch im echten Leben selber kennengelernt und darf heute ja als Erfahrungsexpertin in diesem Bereich mit euch am Tisch darüber sprechen. Und wir haben schon häufig festgestellt, dass unsere Bereiche sich auch in vielen Fällen überschneiden. Also sowohl das Thema Substanzen findet man natürlich im Milieu auch überall, in meinem Milieu überall, und auch das Thema Kriminalität. Und deswegen, glaube ich, sind wir ein Team, was sich ganz gut ergänzt und wir lieben es ja, hier mit euch zu reden. Und du hast uns heute auch eine Folge mitgebracht, lieber Roman. Und da wir ja in der 4. Staffel das Thema "Ich dachte, es wäre eine gute Idee" haben, bin ich sehr, sehr gespannt, was für eine grandiose Idee du uns heute mitgebracht hast. Denn deine Ideen sind ja für gewöhnlich besonders gut, ne?
Ich habe die besten Ideen der Welt. Situationsabhängig und zustandabhängig.
Ah.
Gehabt.
Ja, nimm uns mal mit. Wann kam diese Idee zustande und wie heißt sie?
Die Idee kam, da haben wir sogar schon aufgenommen. 2022 kam die. Da war ich 3 Jahre lang abstinent, war bereits mit der Drogentherapie fertig, in der systemischen Therapie. Und die gute Idee ist, ich dachte, es wäre eine gute Idee, beim älteren Herrn in die Süßigkeiten-Tüte zu greifen.
Das klingt schon nach einer schlechten Idee.
Das ist original so nicht zugehört seit der 1. Klasse, seit dem Kindergarten. Einfach alles
ignoriert. Keine Fremden die Tür aufmachen, nie das was von Fremden annehmen.
Das war original das Erste, was man lernt, ist das so.
Ich nicht.
Aber ich habe trotzdem noch eine Frage vorneweg, weil du systemische Therapie so drüber gebügelt bist gerade. Was ist denn das? Was heißt das?
Ja, sehr gern. Systemische Therapie bedeutet, dass du deine Familien, also dass du Systeme erörterst und guckst, wie deine Systeme in deinem Leben waren. Ob das System Schule ist. In der Regel geht es meistens um das System Familie. Und das Entwicklungstrauma ist ja auch familiär ausgelöst worden. Deswegen haben wir da einen besonderen Augenmerk drauf gelegt. Und genau, und das bedeutet systemische Therapie, dass man sich Systeme in seinem Leben anschaut, um besser zu verstehen, wo Dinge herkommen.
Okay.
Und gerade beim Entwicklungstrauma, beim System Familie, geht's eigentlich noch um das sogenannte transgenerationale Trauma, weil Urgroßeltern verschleppen zu Großeltern, Großeltern verschleppen zu Eltern, Eltern verschleppen zu uns. Und irgendwann gibt es eine Generation, die das Ganze hoffentlich durchbricht. Ja. Mhm. Genau, aber in der Therapie habe ich mich da befunden. Und ich habe ja diesen Begriff Konsumkompetenz nicht einfach so ins Leben gerufen, sondern ich glaube, dass bei Konsum auch von psychotropen Substanzen es natürlich einen intelligenten Weg geben kann, diese zu konsumieren. Bei Max und mir ist es auf Rezept, also ne, wir sind
zumindest Cannabis.
Ja, so, ja genau, ja, nicht alle. Cannabis auf Rezept, so, das heißt, uns wird per Rezept definiert, was die intelligente Dosis ist, um gegen unsere Neurodiversität, so, beides okay, richtig, beides. Damit besser klarzukommen. Und wir lernen das aber von niemandem. Das habe ich ja im Podcast schon ganz, ganz oft gesagt. So. Und es ist auch ein Prozess, das lernen zu dürfen. Und beim Lernen entstehen selbstverständlich auch Fehler. So, das ist wichtig, um auf die Story zu kommen.
Vor allem finde ich, weil dieses Wort Konsumkompetenz ist ja echt, das ist ein Riesenwort in unserer Arbeit. So, ne? Das ist ein Riesenthema. Das ist viel Luft nach oben auch, weißt du? Das ist was, wo wir wirklich Pionierarbeit gerade leisten.
Gerne.
Und ja, voll. Du, weil vielleicht wissen das die Leute nicht. Also, wenn ihr jetzt selber schon voll viel Drogenerfahrung und vor allem Therapieerfahrung habt, dann wisst ihr es. Aber die meisten Leute wissen es, glaube ich, gar nicht. Es gab eigentlich diesen Ansatz so. Gibt es heute noch kaum in der Therapielandschaft, sondern das, was ihr beigebracht bekommt, ist Abstinenz. Nachdem ihr also ein problematisches Verhalten an den Tag legt, Konsumverhalten, dann wird man euch immer kommen mit, okay, dann macht es gar nicht mehr. Und das ist natürlich für manche Substanzen ist es oder für manche Menschen in manchen Situationen ist es vielleicht auch der richtige Weg, aber eben nicht für alle zu jeder Zeit. Und das Ganze geht so ein bisschen auch die anonymen Alkoholiker und diese 3 Schritte, 12-Schritte-Programme und so. Und da war immer... wie ist es denn heute bei den Therapien, wenn man die Entgiftung musst du sozusagen vor der Therapie machen? Also du solltest am besten halt, kann der Roman noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber das ist ja der einzige Weg irgendwie gerade so.
Ich war ja genau in dieser Therapielandschaft und du gehst quasi einen Vertrag ein. Unser Ziel ist hier während der Therapie Abstinenz. So. Und deswegen gibt's Urinkontrollen. Deswegen fliegen Leute raus, wenn sie öfter als 1-2 Mal nicht abstinent sind oder es nicht erklären können oder sich nicht trauen, das zu sagen. Und bei manchen Substanzen musst du halt wirklich erst in die Entgiftung und dann musst du halt erst durch diesen Feuerreifen springen, bis man dir dann hilft. Das ist ein Ansatz, den ich grundsätzlich in Frage stelle. Und es ist ein Ansatz, der, wenn man sich die Zahlen so anguckt, dass von 10 Leuten das vielleicht 1, maximal 2 schaffen, dann liegt es wohl kaum an den Individuen, sondern am System.
Ja.
Ich finde auch tatsächlich, egal ob es jetzt um Substanzen oder was anderes geht, es sollte vielmehr darum gehen, nicht in Extremen zu leben. Und immer, wenn ich höre, du darfst nie wieder, du darfst das und das nie wieder anfassen, du darfst das und das zum Beispiel nie wieder essen bei einer Diät oder was auch immer, dann fällt mir das viel schwerer, als einfach nur temporär auf etwas zu verzichten. Und ich denke, bei dem Thema Konsumkompetenz wird immer zu Abstinenz in den Therapien geraten, weil die Therapeuten natürlich irgendwie so eine Art Nulllinie brauchen, womit sie dann ihren Therapieerfolg vergleichen können mit anderen. Aber teilweise sind Substanzen ja auch eine Art Medikament.
Safe, das ist ein Grund. Aber also gerade bei Opiaten gibt es ja auch die Substitution so und die Leute dürfen dann ihr Medikament nehmen, weil es ist nichts anderes, es ist deren Medikament. Und das funktioniert dann ja auch. Also diese Abstinenz, das Abstinenzdogma, haben wir schon oft drüber gesprochen, ist auf jeden Fall was man ganz, ganz doll in Frage stellen kann, weil es nicht an die Ursachen herangeht. Aber
genau. Abschließend vielleicht nur noch, dass wir jetzt auch einmal die andere Seite erklärt haben, die wirklich wir auch alle nachvollziehen können und die uns auch bewusst ist. Die Tatsache, dass man, also bei uns zum Beispiel, ich habe bei den Sichtweisen eine ganz strikte Linie bei Beratungsgesprächen. Wenn die Coaches oder die Mentoren oder die Sozialpädagogen merken, dass der Hilfesuchende drauf ist, also dass der auf Amphetamin ist, auf Kokain ist, auf Crystal ist, dass dann das Gespräch abgebrochen wird nach einer Dreiviertelstunde, genauso wie bei allen anderen, weil wir das eben erlebt haben, dass der 4-5 Stunden mit dir reden will, sein ganzes Leben durchredet, alles klärt und tief reinschaut und am nächsten Tag nichts mehr davon weiß. Es ist einfach diese ganzen tiefen Emotionen, die dann die Leute dir vorleben in diesen Gesprächen, die bedeuten nichts. Das ist wie wenn du mit einem Betrunkener dir erzählt, wie sehr er dich liebt. Das bedeutet in dem Moment was, aber am nächsten Tag nichts mehr. Und deswegen ist es natürlich schon so, dass Abstinenz im Rahmen der Therapie für den Therapieerfolg nützlich sein kann, aber das sind halt zwei Paar Schuhe, so die zu einem gemacht werden.
Ja, safe. Also genau. Man muss natürlich aufnahmefähig sein, um arbeiten zu können an sich selbst. Und ich finde halt, dass lebenslange Abstinenz ist nicht mein Film. Kann jeder anders machen, kann jeder so machen, wie es gut tut. Und ich habe halt gesagt, hey, meins ist es nicht. Und wollte so langsam wieder Richtung Konsum gehen, was kann ich? Da wusste ich auch noch gar nicht, dass ich ADHSler bin. Das ist ja erst letztes Jahr diagnostiziert worden. Mhm. Und habe nach meinen eigenen Credos gehandelt, nämlich mich informiert. Ich bin auf die Canoco 22 gegangen. Das ist die Cannabis-Normalkonferenz, die vom Deutschen Handverband ausgerichtet wurde. Und da hat die, also alle Größen der Cannabisbranche haben dort konstruktiv debattiert, wie man gesund regulieren kann, weil gab's ja Säule 1 noch nicht. Und da waren sowas wie so eine Themen wie braucht es Höchstmengen im Geschäft, zu Hause, unterwegs,
Kurze Frage, wie kann ich mir so eine Canoco vorstellen? Ist das ein großer Raum mit vielen Stühlen, wo ein Referent vorne ein Thema näher bringt und dann kommt der nächste Referent, oder wie nehm ich mal ein bisschen mit visuell?
Also stell dir vor, es ist eine riesige Halle mit mehreren Räumen, mehrere Seminarräume. In verschiedenen Räumen finden verschiedene Vorlesungen statt, die gehalten werden von Experten, also von Toxikologen, von Politikern, von Aktivisten, von allen möglichen Menschen, die Fachkenntnis besitzen. Und das Publikum, das interessierte Publikum, Autodidakten, Fachpersonal, sitzt mit dabei und debattiert dann halt über eine sinnvolle Lösung. Mhm.
Und das ist öffentlich für jedermann besuchbar?
Da konntest du ja Tickets kaufen halt, ne? Okay. Das ist eine Veranstaltung. Und mir war es das auf jeden Fall wert, weil ich durch den Sucht und Ordnung Podcast alleine schon wissen will, was ist gerade Phase in der Branche, aber auch einfach selbst auf dem neuesten Stand der Zeit sein will. Ne? Das ist für mich selbstverständlich. Und es ging halt um alle möglichen essentiellen Themen. Jugendschutz, Prävention in Fachgeschäften, lieber lokale Bauern oder Großkonzerne, Anbauclubs, wie können die Konzepte dort aussehen? Sicherheit und Transparenz, was muss auf so einen Produkten draufstehen? Und so weiter und so weiter. Auch okay. Amnestie war ein Thema. Wie geht man mit den Leuten um, die bereits verurteilt wurden, aber eigentlich nur Konsumenten waren, und wie wird dort die Amnestieregelung, wie sollte die aussehen? War, wie gesagt, 22, gab es ja da alles noch nicht.
Und du warst dort, um dich auf den neuesten Stand zu bringen.
Genau, ich war da, um mich auf den neuesten Stand zu bringen, aber natürlich auch, ich arbeite da, ne? Ich schließe Kontakte, ich finde neue Podcast-Gäste, ich unterstütze aber auch Leute, von denen ich weiß, dass die am Start sind, zum Beispiel mein Freund Dr. Fabian Steinmetz, den wir noch nicht zu Gast hatten, der aber sicherlich gerne mal Gast wäre. Georg Woth natürlich als das Gesicht des Deutschen Handverbandes, und es war für das leibliche Wohl gesorgt, es gab ein Buffet und es gab sehr, sehr gut für so eine Veranstaltung ein Patientenbereich. Und in diesem Patientenbereich, wie der Name schon sagt, durften die Gäste, die Cannabispatienten waren, ihre Medikation zu sich nehmen. Mhm. Ja, ich war als Gast dort, und da ich Gott und die Welt kenne, bin ich auch im Patientenbereich gewesen und habe dort halt connected, ja, und unterstützt und mich halt weitergebildet. Und da waren wir hier beim SWR, waren wir gerade bei der zweiten Staffel. Da war Tara noch da. Liebe Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße an Tara, genau. Für alle, die es nicht wissen, wir hießen früher mal der Gangster, der Junkie und die Hure. Und ich habe Taras Platz eingenommen als Herrin. Schöne Grüße.
Peace. Also jedenfalls habe ich nicht nur in diesen Vorträgen viel gelernt, sondern halt auch in dem Austausch mit den Leuten, die ich dort kennengelernt habe. Und das waren teilweise sehr klare Meinungen in vielen Themen, aber auch Meinungen, die komplett auseinandergingen, wie bei Düngemitteln oder bei Besitzmengen zum Beispiel. Das ist ja heute noch so. Manche sind für Besitzmengen. Wir haben ja gerade eine Obergrenze, die du mit dir führen darfst, von 20 Gramm und eine Gesamtbesitzmenge in-house von 50 Gramm. Und da streiten sich die Geister, ob das sinnvoll ist oder ob das nicht sinnvoll ist. Was ein Thema war, was für mich sehr interessant war, war die Produktvielfalt. Also möchte man auch die Konsumformen zulassen, die weniger schädlich sind. Wenn man Plan hat, also der orale Konsum, Edibles, bringen wir es doch auf den Punkt. Und das ist ja jetzt in dieser Säule 1 überhaupt gar nicht passiert. Und
magst du mal erklären, was Edibles sind? Weil ich glaube, nicht jeder weiß.
Also Edibles, der Name sagt einfach nur, das sind Esswaren, die mit einer Substanz versehen sind, um dann diese Substanz oral aufzunehmen. Ne? Das bekannteste Beispiel sind die sogenannten Space Cookies aus Amsterdam. Da müsst ihr aber aufpassen. Genau.
Aber vielleicht für alle, die jetzt noch nicht so in dem Edible Game sind, es gibt es in allen Varianten. Also ich habe auch beispielsweise. Ich habe auch schon Edibles gesehen, die aussahen wie zum Beispiel diese Gummiwürmchen oder wie eine bekannte Cerealienmarke mit dem Tiger. Das alles gibt es als Edibles. Also es muss nicht unbedingt was Selbstgebackenes sein. Es gibt die auch tatsächlich kommerziell.
Gummibärchen.
Oh, Gummibärchen, sieh nur.
So, genau. Also man kann daraus wirklich alles machen. Das Problem ist so ein bisschen, also was kommt damit? Wir hatten die Legalisierung in Kanada und in den USA vor allem, die wirklich breit gefächert war in den Bundesstaaten, in denen es legalisiert wurde und in denen eine Kommerzialisierung direkt dahinter stattgefunden hat. Und was passiert, wenn ich jetzt den freien Markt sozusagen erlaube, Edibles herzustellen? Dann kommen die mit einer sehr weiten Range an verschiedenen Dingen und die werden verpackt in was? In wunderbarer, bunter, knalliger, krasser Verpackung, dass sie aussehen wie tolle Gummibärchen und super Kekse und zu was führt das?
Ich würde sagen, zu dem gleichen Ergebnis wie früher die Alkopops. Ne?
Ja, das war ja, ganz ähnlich. Ganz ehrlich, yes. Es führt dazu, dass Leute zwar sehen, okay, hier steht eine Packung und da steht drauf Killer Haze Worms und dann sind Gummibärchen drin und irgendwo ganz klein steht dann 75 Milligramm. Und dann ist es ein richtig starker Wurm und jemand baut sich zwei oder drei ein und wird sich dann wünschen, dass er das nicht getan hat. Und noch ein viel größeres Problem, Kinder lieben's. Ja. Ne, wenn du eine bunte, knallige Verpackung hast, die aussieht wie Süßigkeiten, dann denken Kinder natürlich, warte mal, das kommt mir bekannt vor. Und wenn Eltern nicht aufpassen und es rumliegen lassen, dann essen diese Kinder vielleicht das. Und genau deswegen haben wir hier diesen Hass auf Edibles oder diesen Fokus, weil wir Vergiftungserscheinungen hatten. Und das bei Kindern. Und kein einziges dieser Kinder ist übrigens gestorben. Also es gibt keinen Fall, in dem ein Kind an Edibles gestorben ist. Aber trotzdem gibt es eine Menge Fälle von Kids, die in die Klinik gekommen sind. Ne? Weil wenn der halt so ist, dann musst du irgendwas machen.
Würde ich mein Kind auch mal in die Klinik schleppen. So.
Deswegen ist es halt so wichtig zu wissen, wie viel Wirkstoffgehalt ist da drin. Also alles, was du zu dir führst, oral, ob das Medikamente sind, Essen, Alkohol wird erstmal über die Leber verstoffwechselt. Und genau das ist mit allen Substanzen, die du zu dir nimmst, auch so. Die Leber verstoffwechselt das Ganze und verteilt dann in den Organismus. Da gibt es den sogenannten First-Pass-Effekt. Deswegen ist oraler Konsum auch der sicherste. Wenn man es richtig macht, da wird noch eine Menge Wirkstoffgehalt runtergenommen, weil der Körper dieses Abwehrsystem hat. Bei THC gibt es eine kleine Besonderheit. Auch da haben wir schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Aus Delta-9 THC wird in der Leber Elfhydroxy-THC. Elfhydroxy-THC ist potenter, als wenn du es rauchst, und deswegen auch stärker. Und deswegen überdosieren so viele Leute mit Space Cookies. Faktor hier ist ungefähr 1 zu 10. Das muss man wissen. Wenn man das weiß, ist alles super. Und man kann seine Medizin oder ist, mittlerweile kann man es ja auch so nehmen, bedenkenlos konsumieren.
Jetzt habe ich aber dann noch, weil Konsumkompetenz heißt ja, dazu müsste man ja jetzt nochmal drauf schauen, wie setzt sich Konsumkompetenz zusammen? Und für mich bedeutet Kompetenz in etwas haben, immer Erfahrung in etwas haben. Also alle Leute, die sagen, ja, sie sind voll kompetent im Autogame und haben keinen Führerschein und haben noch nie unter eine Motorhaube geschaut, nein, dann sind sie es halt für mich nicht. Also die Erfahrung sollte schon da sein. Und da haben wir halt in Deutschland einfach, wir haben keine Erfahrung, wir haben überhaupt keine Richtwerte. Wenn du Ich muss mir an die eigene Nase fassen. Hättest du mir vor 2-3 Jahren gesagt, das sind 50 Milligramm, ich hätte das nicht abschätzen können. Mhm. Sag's mir in Joints, sag's mir in, keine Ahnung. Und selbst dann, also wir haben überhaupt absolut keine Cannabiskultur in diesem Land, weil wir nie wussten, was wir geraucht haben. Ich habe
Weißt du, genau dahin geht's ja heute. So, ne? Selbst als jemand, der einen Podcast hast, selbst als jemand, der gerade irgendwie sich echt täglich damit beschäftigt, ist mir ja etwas passiert auf dieser Cannabis-Normalkonferenz. Ich war mittendrin, alle haben fleißig mediziniert. So,
und mediziniert gefällt mir.
Naja, zu der Zeit war es ja nur medizinieren. Und die Luft wurde zunehmend vernebelter. Die Halle wurde zu so einer richtigen Hotbox. Und irgendwann saß ich an so einem Tisch und gegenüber saß eine Legende der Branche vor mir. Ein Vorreiter, der seit wirklich Jahrzehnten für einen besseren Umgang mit Cannabiskonsumenten kämpft, für eine humanere Bedingungen kämpft. Und ich meine damit deutlich länger als Max und ich. Ne? Also wirklich seit Jahrzehnten. Ein herzensguter Mensch. Und ich freue mich eigentlich jedes Mal, den zu sehen. Und die Person ist Patient der ersten Stunde und hatte, das ist wichtig für die Geschichte, 2010 irgendwann eine Kehlkopf-OP. Das heißt, er hat hier diesen, wie nennt man das, Stamp drin.
Ist so krass. Er ist so krass.
Und es ist nicht so einfach zu verstehen. Also man...
Akustisch meinst du?
Ja, man kann super viel von ihm lernen und das ist aber, ich bin ADHSler, es ist ein lauter Raum und es ist vernebelt und das war der erste Tag, wo ich ihn kennengelernt habe und musste mich echt konzentrieren, ihn zu hören, weil er spricht so.
Es ist sogar noch klar.
Es ist so wie im Film.
Nicht falsch, das ist nicht böse gemeint. Das
Nein,
ist einfach,
wir lieben
so
ihn.
Ist es.
Der weiß, wir lieben ihn. Und wenn ihr, und ich glaube, er hat früher bei auch starke Raucher. Und diese Kombination übrigens, um das hier nochmal kurz zu sagen, ist typisch auch, es ist ein typisch deutsches Problem, Cannabis mit Tabak zu konsumieren. Das tut euch ganz sicher nicht gut. Rauchen zerstört euch. Rauchen ist das, was wirklich definitiv euch umbringen wird. Kommt mir nicht mit dem einen Onkel Ewald, der 80 oder 85 oder 90 geworden ist. Der Mann wäre ohne Rauchen 110 geworden, weißt?
Ja.
Also Rauchen wird euch töten. Und Kehlkopfkrebs ist so ein klassisches Beispiel dafür. Und ja, wenn du ihn irgendwo siehst, dann hörst du, hey mein Junge, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen.
Genau.
Ich liebe den.
Genau,
ich
so
lieb
war
den.
Das auch.
Wir lieben uns.
Und irgendwann, wer ihn kennt,
Grüße nach Düsseldorf.
Wer ihn kennt, weiß, irgendwann kommt eine Tüte Gummibärchen raus. Und
immer.
Irgendwann hält er mir die hin und sagt was ich nicht verstehen konnte, weil es war laut. Er sagt so, und ich so, ich habe nichts verstanden. Es war der erste Tag, wo ich ihn gesehen habe.
Okay.
Und ich liebe Gummi, also wenn ihr mir mal eine Freude machen wollt, ne? Ich liebe Gummikrams.
Das ist eine kleine Naschmaus.
Mann, Mami, ich liebe das.
Das klang schon wieder ein bisschen fetischig, tut mir leid. Heavy Rubber, hätte ich dir gar nicht so eingeschätzt. Ich dachte, du bist eher der
Nee, ich bin der Cola-Flaschentyp.
Okay.
Ich bin der Cola-Flaschen- und der Schlumpftyp.
Gibt es bestimmt irgendeine.
Ich habe zu viel gesehen. Ich habe doch einfach schon zu viel gesehen.
Glaub mir, mit Gummibärchen.
Vor allen Dingen, pass auf. Er hält mir das hin, er sagt so, ich verstehe gar nichts. Und bin aber höflich, weil ich habe diese Legende heute kennengelernt und nehme zwei Gummibärchen raus, schmeiß mir die so rein und esse die so und wollte einfach höflich sein. Und kurz danach gehe ich so auf seine Seite des Tisches und sag so, sag mal, was hast du mir denn eigentlich gerade gesagt? Ich habe dich überhaupt nicht verstanden. Und seine Antwort war...
Wirst du gleich merken.
Ich habe gesagt, da sind 20 Milligramm THC pro Stück drin. Und ich so, ey, es hat ein bisschen gedauert, bis ich realisiert habe, was er mir da gesagt hat. Und ich dachte, oh fuck, ich bin seit 3 Jahren abstinent. Ich habe seit 3 Jahren nicht konsumiert. 40 Milligramm oral für das erste Mal nach 3 Jahren ist also das merkst du, sagen wir es mal so.
Das merkst du.
Und hast du dich kurz gefreut oder hast du kurz Angst gekriegt?
Nein, ich war geschockt, Alter.
Ich bin hier zum Arbeiten, Alter. So, fuck.
Nein, es war schon okay, aber weißt du, ich wollte ja auch wieder mal konsumieren, so, ne? Mhm. Aber ich, und das ist halt überhaupt nicht kompetent, auf einer Cannabis-Veranstaltung irgendwo reinzugreifen, einfach. Und wäre es irgendwo mal ziehen gewesen oder wäre es anders gewesen, dann aber so, Digga, ich habe seit 3 Jahren nicht konsumiert und mein Gesicht war entgleist. Und ich sag's ihm, yo, Alter, ich habe seit 3 Jahren nichts konsumiert. Und er so, und er musste so lachen und ich musste dann irgendwie auch lachen, weil die Situation so strange war irgendwie. Und mein erster Gedanke war so, Bruder, wie naiv bist du auch auf einer Cannabis-Veranstaltung im Patientenbereich, ohne nachzudenken und ohne nachzufragen, einfach so in irgendeine Tüte zu greifen. Und ich weiß, da könnte man jetzt sagen, boah, das ist schon ein hoher Anspruch an sich selbst, aber genau das zählt auch zu Konsumkompetenz. Wisse, wo du bist, wisse, in welchem Umfeld du dich bewegst,
definitiv.
Set und Setting und handel dementsprechend.
Definitiv. Das ist so sollten wir alle uns überall erziehen.
Ja.
Also davon rücken wir gerade nämlich so ein bisschen weg. Jeder kann überall alles machen dürfen und sein und das und das und das. Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich für mich selber, jeder muss für sich selber entscheiden, aber ich sehe da meine Eigenverantwortung schon auch, wo ich bin.
Ja,
so, ne? Und gerade so auch ein Pfeifchen zum Beispiel, wenn du bei Leuten bist, die gerne mal Crack rauchen, dann solltest du auch nicht einfach das Pfeifchen nehmen. So, weißt du?
Und ja. Ehrlich gesagt, Roman, ich wüsste jetzt auch nicht, wie viele Gummibärchen bei meiner Statur und meinem Lifestyle die richtige Dosis für mich wären.
Ja. Nein, Mann, die würde ich umhauen.
Nein, die würden gut kommen. Die würden gut kommen.
Also, ich möchte jetzt hier keine Anleitung geben, das mache ich einfach nicht. Also, es geht natürlich immer ums Gewicht einer Person und langsam rantasten ist immer das Intelligenteste, was du machen kannst. Du kannst immer nachlegen, aber weglegen ist schwierig im Körper.
Da hast du den größten Fehler gemacht. 2 zu nehmen, finde ich.
Ja, voll.
Das ist immer so dieses, wenn du nimmst, du kannst doch immer noch was nachnehmen, aber du kriegst es halt, und das ist beim Essen schon das größte Problem, du kriegst es halt echt nicht mehr raus.
Und du hast halt eine Zeitverzögerung, ne? Das ist nicht so, du hast, also man sagt ja nicht umsonst, warte mal eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, was du so gegessen hast. Bei manchen setzt es auch noch später ein. So, und das ist auch ein Fehler, den viele machen, zu sagen, boah, ich merke ja noch gar nichts. Also,
ja, erst mal nochmal nachladen.
Genau, und dann auf einmal sind sie high des Todes, so. Mhm. Wenn du nicht weißt, was da drin ist. Die Produkte sind ja aktuell nicht deklariert. So,
aber trotzdem, guck mal, wenn du nicht weißt, was da drin ist, beziehungsweise sagen wir, wir haben ja 2 Probleme. Erstens weißt du nicht, wie viel du verträgst, zweitens weißt du nicht, wie viel drin ist. Das ist also was heißt das? Ist auf gar keinen Fall einen ganzen Cupcake. So, weißt du, das ist so irgendwie, eine Freundin von mir hatte auch in Amsterdam so die Erfahrung gemacht, halt Space Cookie genommen, schlimmste Erfahrung ihres Lebens irgendwie. 6-7 Stunden, fast vor den Zug geflogen, so, konnte nicht mehr. Kommt zurück, schimpft auf Cannabis.
Und ja,
dann habe ich so, dann war bei mir so, ey, guck mal, das ist wie wenn du hier, also eigentlich klar, die Barkeeperin ist schuld, also die Verkäuferin im Coffeeshop hätte dich darüber aufklären sollen, hey, das ist ein Hammer, aber du kannst auch nicht erwarten, dass du hier in eine Bar gehst und eine Flasche Wodka säufst, ach, was ist das Schwarze da, Jack Daniels, ach, geben Sie mir den, oder ach nee, ich nehme den Bourbon oder was auch immer und geben Sie mir eine Flasche und dann trinke ich diese ganze Flasche und danach ist der Alkohol schuld, also so ein bisschen.
Ja,
das ist natürlich naiv. So.
Wenn ich noch nie Alkohol getrunken habe, so, weißt du, wie ich meine, oder halt nicht weiß, wie viel ich vertrage.
Absolut.
Langsam rantasten.
Und deswegen sage ich ja auch, also es ist naiv, auf so einer Feier einfach so in so eine Tüte reinzugreifen. Und dann ging es ja erst los, ne?
Jetzt geht's ja erst los, du bist ja noch dort, du musst ja da jetzt noch durch.
Ich habe das erstmal beiseite geschoben, ne?
Ja.
Immerhin habe ich 21 Jahre lang alles Mögliche konsumiert, so schlimm wird's schon nicht werden. So,
ja,
weißt
das kannst du ab, ne?
Die 3 Jahre machen was mit dem Körper, sage ich dir. Wenn du 3 Jahre lang nichts nimmst, dann bist du so richtig sauber im Körper. Und der Abend ging ganz normal weiter, die Gespräche wurden immer detaillierter und irgendwann war ich so, Puh, morgen geht's hier weiter. Ich werde mal langsam reinzecken, damit ich nicht so spät ins Bett komme, weil morgen ist ja der zweite Teil der Kanoko. So. Also verabschiede ich mich von allen und gehe los. Und als ich das Gebäude verlasse, kommt mir so der Gedanke, Junge, warst ganz schön lange im Patientenbereich und hast auch echt wenig gegessen. Du bist richtig dicht, ey. Und da hatte ich schon längst wieder vergessen, dass ich die beiden Gummis gegessen hatte. Und war so, boah, das muss also alles hier von Passivrauchen sein. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist.
Ich werde hier zugenebelt, ich kann für nichts irgendwas.
So. Wie soll man hier professionell arbeiten, wenn das alles so zugenebelt ist? Und ich bin auf dem Weg zur U-Bahn, so, am Alex, und merk so, wie ich Schritt für Schritt dichter werde. Und die Wirkkurve beim oralen Konsum ist ja nicht wie beim inhalativen Konsum. Beim inhalativen Konsum kannst du dir vorstellen, geht das so und flacht dann auch relativ schnell also wieder ab.
Spitz nach oben und dann flacht es ab.
Ganz genau. Und beim oralen Konsum geht die Wirkkurve langsam hoch, bis du den Peak hast und dann fällt das auch langsam wieder ab. So, ne? Also kann auch 8 Stunden mal gehen, so ein Ding.
Oh, und ja. was wir auch nicht alle wissen, wie gesagt, weil wir keine Kultur haben in der Hinsicht, alle fettigen Speisen, also alles, was Fett enthält, wird zu einem Rebound führen. Also du wirst, wenn du fettig isst, wieder stoned, also wieder mehr Wirkung spüren. Mhm. Und das macht auch das Ganze, das macht es schon ein bisschen tricky. Also die Dosierung, wir haben jetzt schon geredet, Milligramm, Körpergewicht, wie viel vertrage ich, aber all das ist auch nur so Pi mal Daumen, weil es geht ganz stark drum, was für eine Art von Stoffwechsel ihr habt.
Genau.
Bei mir geht es zum Beispiel richtig schnell. Ich esse sie und nach einer Viertelstunde, halbe Stunde, Ding geht es bei mir schon leicht los. Ja, ich habe aber keine Probleme damit so. Und das ist bei manchen Menschen ganz anders. Da kann es sogar 1,5 Stunden dauern. Was ich jetzt nochmal mitgeben müsste, egal wie schrecklich das wird, was Roman jetzt erzählt, man kann daran nicht sterben. Also das es wird stimmt. euch nichts, es ist einfach nur, im schlimmsten Fall müsst ihr es halt aussetzen.
Aber hier ja, dazu vielleicht noch kurz gut. ein Kommi von Nadine Kleinen. Sie sagt, gerne. Ich glaube, ich würde mich gar nicht trauen, Edibles zu konsumieren. Das wäre mir zu unberechenbar. Ist es nicht auch eine Form von Kompetenz zu sagen, ich glaube, das ist nichts für mich, ich traue mir das nicht zu?
Total. Ja. Allerdings ist Angst nie ein guter Begleiter. Also wenn du dich traust, Tabak zu rauchen, dann kannst du dich auch trauen, Edibles zu essen. Also keine Empfehlung an der Stelle, aber ich bin so ein Freund, ich gucke gerne auf Schadenspotenziale von Substanzen und auch oral auf, das ist ja das, was Max gerade meinte, auch oral aufgenommene THC ist deutlich weniger schadbehaftet als Tabak zu rauchen. Also das ist wissenschaftlich erwiesen.
Es ist halt, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die Angst vor Kontrollverlust haben, dass die sich mit Edibles schwer tun. Und wenn euch das davor euer Gehirn schon so ein bisschen sagt, so hey, boah, weiß nicht, das hört sich irgendwie gruselig an, dann macht's nicht. Fertig. Voll. Also da bin ich schon auch, ich weiß, Angst, du hast vollkommen recht, Angst ist nicht der beste Ratgeber, aber bei solchen Sachen, gerade bei Edibles und Dinge, die so ein bisschen auch so leicht halluzinogene und vor allem eben diesen, es ist ein Kontrollverlust. Wenn du überdosierst, hast du einen Kontrollverlust. Dann wird es schwer, so zu handeln, wie du das möchtest.
Total.
Und genau, deswegen ist das Setting ja auch so wichtig, dass du vielleicht lieber
dass nichts passieren kann.
Ja, ja, Raum bist, wo genau. Ne, zu Hause auf der Couch beispielsweise.
Und deswegen haben auch so viele, die dann nach Amsterdam fahren und dann das erste Mal nehmen, so einen scheiß Trip. Weil das ist kein geiler Ort. Du bist voll weg. Dann haben sie meistens noch irgendwie die billigste Pension mit 12 anderen Leuten. Na toll, da willst du, da fühlst du dich nicht wohl.
Ja.
Das ist kacke, da fühlst du dich wohl. Das ist schlechtes Setting. Das ist aber nicht die Schuld der Substanz, sondern die Schuld der Konsumenten. Und der um nochmal dieses mit dem Kontrollverlust. Das ist zum Beispiel was, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Roman, aber das hat mir nie Angst gemacht. Dir extrem.
Ja, da könnte ich jetzt ein Lied von singen. Krass. Ich hab erst so mit Ende 20 Gefallen an Cannabis gefunden, weil ich vorher so ein Druck in mir hatte, immer die Strippen in der Hand zu halten, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Für mich war das die unattraktivste Substanz ever. Ja. Also ich konnte das aus Teenie-Zeiten, habe ich das mal probiert früher und konnte das nicht nachvollziehen, wieso viele Menschen in meiner Umgebung das als entspannend oder angenehmes Gefühl empfinden. Ich musste das lernen, loszulassen, um dann eben Cannabis auch auf eine wohlige Art empfinden zu können.
Also ich habe euch ja gerade gesagt, ich hatte Angst. Ne? Ich war 3 Jahre abstinent und das war das erste Mal, dass ich irgendwie in Konsum quasi wieder reingeschubst wurde. Und die erste Emotion war auch Angst, weil ich dachte, fuck, Alter, jetzt hast du 3 Jahre nicht genommen und was passiert denn jetzt hier gleich? Und Früher hatte ich gar keine Angst vor Kontrollverlust, weil ich ja mein Leben lang kontrolliert wurde und ich wollte aus diesen Kontrolldingen raus. Mhm. So, deswegen hatte ich überhaupt gar kein Problem damit, irgendwie Psychedelika zu nehmen oder alle möglichen Substanzen zu nehmen, um einfach keine Kontrolle mehr zu haben. So, ne? Das war ja auch immer mit Ziel der ganzen Nummer. Und in dem Moment hatte ich aber schon so, fuck. Und ich habe ja gerade gesagt, ich habe es vergessen. Und dann komme ich irgendwann, also die Wirkkurve steigt, ich werde dichter und dichter und dichter mit jedem Schritt. Und dann komme ich irgendwann bei der U-Bahn an und in vollster Anstrengung gehe ich so diese Treppe runter und betrete die Bahn und will nur noch sitzen. Und da war er frei. Dieser majestätische Viererplatz einer Berliner U-Bahn bereits mich zu meinem Umsteigeort zu transportieren. Hey, ich setze mich da hin und denke, Alter, ist das geil. Ich hab gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, wie gemütlich U-Bahn-Sitze sein können.
Absolut, der beste Ort der Welt.
Ich glaube, hier bleibe ich jetzt einfach.
Für immer.
Aber geht ja nicht, ich muss ja nach Hause. Und ich muss ja zu meiner Frau ins Bett, so, ne? Weil morgen.
Ich darf zu meiner Frau
stimmt,
ins Bett.
Ich darf. Aber ich muss ja irgendwo schlafen und die U-Bahn ist nicht der geeignetste Ort dafür. Und dann nach einem Kraftakt, wie eigentlich nur Helden ihn aufbringen können. Und so eine Helden, über die man später halt auch Geschichten schreibt oder Podcast-Episoden aufnimmt, schleppe ich mich nach Hause, beziehungsweise die BVG hat mich geschleppt.
Und wie alle hast du ein Ticket Helden gehabt auch. Eigentlich?
Von Odysseus über eigentlich alle BVG hat sie befördert. So, weißt
ist so. Wissen
du?
Die ja. wenigsten. Wissen die wenigsten. BVG, für die Leute, die das nicht wissen, Berliner Verkehrsbetriebe. Und ich
das müsste doch BVB heißen.
Nee, heißt aber trotzdem eine Gesellschaft. Keine Ahnung. Guter Frage.
Die Öffis.
Die Öffis, genau. Die auf jeden Fall diese Tour. Ne? Gefühlt Stunden gedauert. Deswegen sage ich jetzt, der heroische Kampf nach Hause zu kommen. Eigentlich waren es nur 45 Minuten und irgendwann öffne ich so diese Tür und Jenny steht im Flur und schminkt sich gerade für so einen Special-Make-up, weil die ist ja Make-up-Artist und hat dann da sich gerade geschminkt. Während ich noch so denke, Alter, passiert das gerade wirklich? Begrüßt sie mich total lieb und sagt so, hey Schatz, alles cool, wie war's? Und ich so, das war wirklich toll. Ich bin ein bisschen high.
Hast du direkt gesagt?
Ja. Da bin ich mittlerweile komplett offen. Wer 16 Jahre Koks gestehen kann, der kann auch sagen, dass er high ist. Und dann sag ich so, ich glaube, ich habe vom falschen Honigtopf genascht. Irgendwie, ich habe aus Versehen 2 Edibles gegessen. Und ich bin aber nur ein bisschen high. Ich leg mich besser hin. Und ich bin fix und fertig und dann wird das schon demnächst. Und dann kam so ein bisschen ein mitleidiger Kommentar und sie sagt so, ja, sehe ich, du hast blutrote Augen.
Ey, das finde ich das Allerkrasseste bei Edibles. Ich bin jedes Mal überrascht, dass du von Edibles so krass rote Augen kriegst. Weil man ja denkt, es kommt vom Rauchen oder
ja,
irgendwie
genau.
Ding. Und dann, ey, wenn du Edibles kriegst, du kriegst so rote Augen, wie als wärst du 15. Wirklich, ganz übel. Ja, ist ganz übel.
Aber Augentropfen helfen schnell.
Ich weiß, ja, habe ich noch nie benutzt. Noch nie.
War bei mir auch nicht so. Mir nee. Wir haben ja nie was Legales gemacht. Warum? Wer soll denn? Wen interessiert's, Mann?
Das ist Schadensbegrenzung. Ihr wollt doch nicht erwischt werden bei euren Aktivitäten.
Scheißegal.
Ich hab so Rucksack voll. Ich darf eh nicht angehalten werden.
Muss ich euch jetzt als kleiner Lügner einmal eins erklären, oder was?
Nee, Augentropfen war immer für die Leute, die noch irgendwo ein Ding aufrechterhalten wollen.
Genau. Die noch die das Leben noch wichtig war.
Tatsächlich, weil es gab keine Adresse, wo ich hin musste und sagen, mich dann erscheinen musste. So, nee,
wisst ihr, womit es zusammenhängt? Die Leute mit Führerschein sind die Fraktion Augentropfen. Ja. Und ihr beiden, genau. Für die es nicht wissen, habt ja noch keinen. Ich werde euch das Fahren noch beibringen in diesem Leben. Werdet ihr.
Nächstes Jahr machen wir.
Und ja, stimmt. Nur Leute mit Führerschein kenne ich, die Augentropfen benutzen. Ja, okay.
Okay, ich komme auf jeden Fall auf diese Couch. Ich komme an, ich schleppe mich auf die Couch, mach den Fernseher an und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so allein die, elementare Veränderung von der senkrechten in die waagerechte Position kann in solchen Zuständen lebensverändernd sein. Und ich lege mich hin und denke so, puh, Alter, eigentlich voll angenehm, endlich liegen. Aber es ist so anstrengend alles gerade. Und ich war so, okay, die Glotze wird es schon regeln. Und der nächste Ding war so, Alter, da habe ich Durst. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch lange nicht auf dem Peak von der Wirkkurve. Und der Fernseher stresst mich auf einmal total so, weil ich kann dem gar nicht folgen, was da passiert. So. Und keine 5 Minuten später stehe ich wieder im Flur neben meiner Frau und sage so, Schatz, ich glaube, ich gehe ins Bett. Und sie guckt mich so an und sagt, sie sagt nur so, doch so schlimm, ja? Und ich echt so, ja.
Und dann
kämpfe ich mich die Treppe hoch zu meinem Bett. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich habe mein Leben lang irgendwie in der stabilen Seitenlage geschlafen. Also wusste ich, das wird gut. Da kann nichts schief gehen. Habe mich in die stabile Seitenlage gelegt, mir ein Hörbuch angemacht und habe dann echt ziemlich psychedelische Träume gehabt. Also nach 3 Jahren reichen 40 Milligramm bei jemandem, der über 110 Kilo wiegt, um
Knockout quasi.
Das ist auch eine interessante Art, sein Gewicht zu beschreiben.
Ich wiege über
110 Kilo. Weißt du, also, ey, ich wiege über 96,5 Kilo. So.
Wieso? Das ist ein Zehnerschritt, das macht für mich voll Sinn.
Über 110, man sagt entweder über 100 oder halt dann über 100.
Ja, bei über 100 gebe ich die anderen
Schritte
schon an.
Aber ist es jetzt 112 oder ist es 117, wo man das über 110 sagen würde?
Das Geheimnis behalten, nehme ich mit ins Grab.
Okay.
Der Mann, der sich selbst in die stabile Seitenlage legt.
Aber ich kann es komplett alles sehr, sehr nachvollziehen. So, also es ist jetzt kein gutes Beispiel für Konsumkompetenz.
Genau, es ist ein Genugbeispiel.
Es ist ein lausiges. Es ist auch, ja... Mei, das Ding ist, ich kann nicht groß was sagen, weil der Gute hat mich schon 2 oder 3 Mal so gefühlt.
Der gleiche Mann mit der Tüte.
Weißt du, wie er zu mir gesagt, wenn er mich sieht?
Sag mir Bescheid, wenn ich dir mal über den Weg laufe.
Ich sag dir sofort, wenn wir den sehen, ich stell dich dem vor. Und bei mir hat er letztes Mal, das Ding ist ja, ich steige jetzt einfach mit der Geschichte von mir mit oben drauf, weil ich habe was gemacht, was mindestens genauso schlimm ist. Für das, was wir eigentlich Jugendlichen predigen. Dumm und nicht cool, aber in dem Moment ging es nicht anders. Bei dir war, du hast ignoriert, was gesagt wurde. Was ich noch fragen wollte, glaubst du, es gab einen kleinen Teil in dir, der wusste, dass das Edibles sind und der in dem Moment halt einfach gesagt hat, gib ihm.
Nee, gab's nicht, wirklich nicht.
Da muss ich aber wirklich sagen, also ehrlich.
Den Mann nicht.
Was ist denn los mit dir? Gummibärchen.
Ich wollte nicht. Normalerweise würde ich reingreifen und sagen, ihr kennt mich doch von den Aufnahmen. Normalerweise würde ich sagen, boah, geil. Ich lerne diese Legende kennen. Er sitzt vor mir, er bietet mir das an und ich denke so, du willst jetzt aber auch nicht so rüberkommen wie der richtige Raffzahn, Alter. Nimm mal nur zwei. Genau. Nimm mal nur zwei. So, ich will auch nicht den ersten Eindruck. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Gar nichts. Das war der lehrreichste Moment, seitdem ich über Konsumkompetenz spreche, weil ich frage jetzt immer, sind die Dinge, die du mir gibst, mit etwas angereichert. Also jetzt nicht in der Tonalität.
Ist da das mit ich etwas angereichert, der Herr? Da werde ich ja Ich habe dir schon mal das Essen ans Zimmer gebracht im Hotel. Du hast mich das nicht gefragt.
Ja, weil das Setting,
Set und Setting war
ganz anders.
Aber sehr gut.
Weil du vorher auch nochmal gesagt hast, mit dem Ziehen. Das ist mir nämlich mal passiert, als ich im Klassenbuch war. Geil. Und die ganze Spice-Geschichte, also diese ganzen synthetischen Cannabinoide in Anführungszeichen, als das noch relativ neu war, weil dann ist mal ein Joint rumgegangen, an dem habe ich gezogen, 3 Mal irgendwie, und es war halt scheiß Spice und ich wäre fast verreckt danach so. Das weil ich halt den hier seitdem auch, also wirklich, Leute, fragt immer nach. Wenn ihr es nicht verstanden habt wie Roman, dann müsst ihr unbedingt nochmal nachfragen. Genau, und macht auf keinen Fall auch nicht das, was ich gemacht habe, was nämlich ein Jugendding ist. Und zwar hat er mir gesagt, also als ich diesen Mann das erste oder zweite Mal getroffen habe, der mag mich. Wir verstehen uns schon sehr lang. Und er war so, Mensch, Jung, möchtest du, hält mir sein Tütchen hin und er so, die hier sind irgendwie auch, dann wären es 20er gewesen sein und das hier sind aber 75er.
Jawohl.
Und ich so, und ich sehe seine glänzenden Augen, wie er mir die so hinhält. Er so, Mensch, Jung, so, ne, du bist ja auch einer von denen. Und ich denk mir, ja eben, ich bin auch einer von denen. Und ich habe zwar hier einen harten Arbeitstag, also ich nehme hier auf, ich habe eine Kamerafrau dabei, ich habe Interviews geplant und ich muss viel machen. Mhm. Und ich nehme die 75er. Nur, um ihn in Anführungszeichen nicht zu enttäuschen. Und das ist zum Beispiel auch was so unfassbar Dämliches.
Absolut.
Absolut. Weder Zeit noch der Ort, um 75er zu nehmen, zumal ich ja auch da überall irgendwie was abbekommen habe an dem Tag. Und dann war mein Arbeitstag leider vorzeitig vorbei.
Und das ist was, sorry, dass ich ins Wort falle, Max.
Wir
arbeiten mit Jugendlichen.
Ja.
Und in der Peer Group ist genau das Ding, was Max gerade gesagt hat, eins der weit verbreitetsten Verhaltensmustern.
Voll.
Dieses, ich möchte mein Gegenüber nicht enttäuschen, deswegen nehme ich das.
Und so, ein starker und Mann nimmt die größere Dosis. So, ne?
Ja, oder das kommt noch dazu.
Das war das, dieses so, ich will dir nicht enttäuschen und ich will das, was das Krasseste jetzt, die krassere Version der beiden.
Ja.
Richtig dumm.
Da musste ich eben dran denken, als du sagtest, als du erzählt hast von der ganz kurzen Episode, dass jemand, der jetzt im Coffeeshop was kauft, ja auch eine Beratung von der Person gegenüber kriegen sollte. Aber die meisten Menschen sind nicht so, also die sind sehr beratungsresistent, weil egal, ob es in der Bar ist oder auch im Coffeeshop, wenn dann jemand vor einem steht, der sagt, naja, aber das ist schon ein richtiger Hammer oder hier, das hat so und so viel Umdrehung. Tendenziell ist das Ego im Weg bei den meisten Menschen und sagt, ja, ich vertrag das, ich komme damit klar, ich kann das ab. Das
ist, und um nochmal ganz kurz auf diese Peer-Group-Situation zurückzukommen, ey, es ist und es sollte auch absolut in Ordnung sein, wenn du grundsätzlich ängstlich bist oder denkst, hey, ich weiß, ich kann die Situation nicht einschätzen. Ich bin hier auch nicht in der Umgebung irgendwie draußen mit den Leuten hängen, wo ich mich mal eben auf die Couch legen kann. Dann ist das tendenziell eher eine Situation, wo du ablehnen solltest und auch darfst. Das ist ganz, ganz wichtig. Du darfst auch sagen, hey, es ist mir zu heikel. So, und wenn dich dann Leute auslachen, dann sind das nicht deine Leute.
Ja, absolut.
Ja, also das ist wirklich, das Ding ist ja, es ist irgendwie gerade so, also das ist so dieses, da geht das schon wie so fast so ein Wettkampfding mit oder so. Und das hat da halt einfach nichts verloren. Das Problem ist, wieder, Kompetenz kannst du halt nur auf eine gewisse Art erlernen, wenn dir nicht die Älteren, die über mehr Erfahrung verfügen, dabei helfen. Deswegen lassen wir Leute zum Beispiel auch nicht selber rausfinden, wie man Auto fährt einfach und sagen, naja, fahr doch, du wirst schon rausfinden. So, sondern man muss einen Führerschein machen, man muss es lernen. Man bekommt in dieser Phase, keiner würde sagen, dass ein Führerscheinanführer der kompetenteste Autofahrer ist, aber er hat definitiv schon mehr Erfahrung mit Autofahren als jeder Jugendliche mit irgendeiner Form von Substanz.
Ganz so, ne? Genau.
Wir lassen die Leute ja sogar so als Kinder, wenn es losgeht, schon mit Zucker reinballern und so weiter. Also, und ich mache ihm zum Beispiel gar keinen Vorwurf, der uns die Tüte hingehalten hat. Denn ich habe das beobachtet, der hält die Tüte den Leuten hin, von denen er erwartet, Set und Setting, dass sie wissen, was sie tun. Der läuft nicht rum und hält die fremden Leuten hin. Sondern das ist schon so, ah, hier, guck mal, das ist Roman von Sucht und Ordnung, der einsteigt mit, hallo, ich bin Roman, 21 Jahre Konsum. Oder ich, hey, 10 Jahre Knast, ne, für Drogen, bla bla, dann hält er dir die Tüte hin. Und trotzdem könnte man natürlich jetzt auch nochmal bei ihm ansetzen und sagen, ey.
Genau darum geht's ja. Es geht um Konsumkompetenz, es geht genau darum, dass wir das eben nicht glorifizieren, sondern aufzeigen, wie Verhaltensmuster zu gefährlichen Konsummustern führen können. Und das ist ja die Moral dieser Geschichte. Wenn man unbedarft in Situationen reingeht, ohne darüber nachzudenken, wo man sich dort befindet, dann gerät man in Risikosituationen.
Ich hatte ja diese Erfahrung gemacht damals mit diesem, okay, dann gib mir die Stärkere. Hab meinen Tag so richtig reingefuckt. Ich habe mich danach geschämt, weil, also ihr wisst alle, ich konsumiere, aber normalerweise seht ihr mich nie zerstört. Weil das ist mein Anspruch. Ich möchte so nicht gesehen werden. Ich möchte ein Botschafter für besonders Cannabis sein, zu sagen, hey, guck mal, hier ist ein Typ, der ist erfolgreich, der kriegt sich auf die Reihe und der konsumiert jeden Tag sogar Cannabis als sein Medikament. Ich habe seit 5 Jahren dieses Medikament. Meine Dosis ist nicht 1 Milligramm angestiegen. So, ich bin immer gleich. So, also, und das will ich eigentlich zeigen. Und deswegen schäme ich mich, wenn ich dann so irgendwo stehe.
Ja, ja,
und das ist mir ja auf dieser Messe passiert. Und
ist das die Messe, wo du Corona bekommen hast?
Nee, das war die nicht. Das war später. Das andere war in Frankfurt. Und ich stand da. Und dann kamen ja, und dann, wenn ich auf so einer Messe bin, das ist ja genau meine Community. Also habe ich viel Traffic. Also wollen viele Leute kurz ein Foto und hallo. Und alle Fotos, die an dem Tag in Stories waren, stand ich halt so.
Und wir wissen, du bist sehr eitel.
Ich bin sehr eitel, ich hab's gehasst. Und dann einmal war auch ein Typ so, kommt zu mir von der Seite und ich schon so, ey, Caro, also Kamerafrau, wir müssen gehen. Und dann waren wir schon auf dem Rausweg und kennt ihr diese Bänder bei der Frankfurter Messe? Gibt's auch beim Flughafen, du stellst dich drauf und die sind dann wie eine Rolltreppe auf der Waagerechten. Und ich stell mich drauf und der Typ neben mich so, und es ist ganz am Anfang vom Band und ich sehe, er steht auf der anderen Seite, also er fährt nicht auf dem Band mit. Und er so, hey, kann ich dich kurz was fragen? Und ich so, ja, ich bin aber schon so unterwegs, siehst du ja und so. Und er so, ich bin Polizist. und ich finde deine Arbeit voll cool und so, vielleicht können wir mal was zusammen machen. Und ich so, ey, Bro, gerade ist so schlecht, mir geht's nicht gut und so. Und er redet und redet und irgendwann so nach 30 Sekunden merke ich, dieses Ding fährt nicht, sondern es war still und ich stehe so drauf und halte es und denke mir, was ist denn hier los? Und ich bewege mich aber gar nicht, aber ich bin so, als würde ich mich bewegen und schaue nach vorne, die Karo schon 70 Meter weiter vorne so mit der Kamera und ich so, Bro, echt, heute geht's mir nicht gut.
Wie du siehst.
Ich habe mich so geschämt dafür. Ich habe mich so geschämt und ich habe den ersten Jahr später wieder gesehen oder so irgendwann mal beim Sport und dann war immer noch das Erste, was er gesagt hat, so, Thomas, wo ist aber ganz schön dreist. Oh,
der bleibt hängen, der Eindruck dann, ja.
Das ist heimlich. Gott,
danke, dass du es erzählst, Max.
Ekelhaft.
Ekelhaft. Strawberry schrieb, und da bin ich natürlich sofort konform.
Ah, ja.
Großen Respekt und Anerkennung für Romans Frau.
Komplett Ehrenfrau. Für auch alle, die es noch nicht wissen aus den anderen Episoden, Romans Frau hat ja seine Beichte des jahrelangen Substanzmissbrauchs verkraftet und ist bei ihm geblieben und steht mit ihm alles durch. Deswegen, sie ist einfach nur super stabil. Jenny, Grüße gehen raus.
Deswegen hat sich auch sicher sehr gefreut, dass er komplett zerschossen nach Hause
kam. es gibt ja immer mal wieder Abende, wo ich sage, hey, heute möchte ich ein bisschen mehr als nur chillen. Mhm. Und sie ist dann besorgt so natürlich und fragt, warum, um herauszufinden, ist das hier gerade Konsumkompetenz oder willst du scheppern, Alter?
Dich wegballern.
Ich liebe diese Frage, wenn ich immer von einer Legalisierung aller gefährlichen Substanzen, so wie ich mir das eigentlich mal vorgestellt habe oder auch immer noch vorstelle, dann ist das eine der Säulen. Die Frage nach dem Warum vor der Abgabe der Substanz. Nämlich wieder hier Fachgeschäfte je nach Gefährlichkeit, desto mehr Reifen musst du springen, bevor du diese Substanz kriegen würdest. Also Heroin kriegst du nicht innerhalb von 10 Minuten in deinem Fachgeschäft, sondern das ist ein weiterer Weg. Und die Frage nach dem Warum, die muss beantwortet werden.
Absolut.
Die sollte in dem Moment beantwortet werden. Und wann hat euch denn jemals jemand als Jugendlicher, wenn ihr irgendwas gemacht habt, irgendwas genommen habt, hat euch jemals jemand gefragt, warum?
Nö, einfach weißt du, macht es nicht.
Mach nicht. Oder gönn dir.
Ja.
Aber es gab nicht so, hey, klar kannst du es machen, aber können wir kurz drüber reden, warum?
Die Eltern haben bei mir immer gefragt, wie viel brauchst du?
Ja, wie viel brauchst du? So. Ey, ich habe bis dem jetzt noch gedacht, dass ich mittlerweile, weil ein Freund von mir gerade beim Psychiater eingestellt wird, ich habe verantwortungsbewusstere Drogendealer erlebt, als das, was ich gerade bei Psychiatern sehe. Mhm. Digga, die setzen die Leute auf Milligrammdosen hoch, teilweise. Ja. Ey, da hätte ich schon gefragt, meine Leute, so, weiß nicht, ob du jetzt noch noch mehr Speed brauchst, glaube ich nicht halt.
Kannst du natürlich nicht pauschalisieren, nicht alles sind gleich.
Aber es ist definitiv rampant gerade.
Ja. Frage an Roman, welche Erfahrung hast du mit Drogen kombinieren? Sprich, paar Bierchen auf einer Party, dann Koks zum Weiterfeiern und einen Tag später kiffen, um pennen zu können. Das ist eigentlich ein klassisches Ding, was da beschrieben wurde. Was sagst du dazu, Roman?
Naja, die Frage ist ja, welche Erfahrungen ich damit habe. Fangen wir mal damit an. Genau so lief das, ne? Upper, Downer in der Kombi, richtig gefährlich. Gerade Alkohol und Kokain war jahrelang mein Begleiter und auch hier aus der Sicht eines autodidakten Experten, der sich da richtig reingenördet hat, das ist eine super gefährliche Kombination, weil aus Alkohol und Kokain im Körper Kokaethylen wird und das ist noch mal potenter und schädlicher für den Körper. Leider war das ganz, ganz lange mein Ding und das mit dem Cannabis habe ich lange nicht gemacht. Also ich war mal auf diesem Trip, ja, kiffen, Alter, was soll ich mit kiffen? Ich sauf und kokse. Und dann habe ich so viel gesoffen, dass ich einfach irgendwann Knockout war. Mhm. Und das heißt schon was bei Kokain. Also das, da trinkst du eine Menge, bis du Knockout bist.
Bis du überhaupt was merkst. Ne? Also normalerweise, die Menschen, die ich kenne, spüren sehr wenig alkoholische Wirkung, wenn sie auf Koks sind.
Das ist meine Erfahrung und jetzt versuche ich das mal einzuordnen. Das hat mich nicht umsonst dahin gebracht, wo ich am Ende gelandet bin, nämlich an einem Nervenzusammenbruch und mit dem Gedanken, Alter, du überlebst es nicht, wenn du so weitermachst. Mhm. Und das hat mich in die Therapie gebracht und ich habe ganz, ganz lange bin ich weggelaufen vor Emotionen und das. Du kannst einen Wasserball nur bis zu einem bestimmten Punkt unter Wasser drücken. Egal wie fest du drückst, egal wie viel Koks, egal wie viel Alkohol, wenn der Beweggrund Wegrennen vor Emotionen ist, irgendwann schießt das Ding hoch, knallt dir in die Fresse und fliegt noch weiter hoch und schlägt sogar nochmal auf deinen Kopf auf. Mhm. Und das ist ein Bild, was sich jeder merken kann.
Hast du schön dargestellt.
Ja. Das ist die Einordnung der Sache. Es ist absolut nicht cool gewesen so.
Auch sehr häufig, sehr gefährlich, Uppers und Potenzmittel wie Viagra.
Gute Punkt.
Cialis, ja. Also was auch immer. Mhm. Bringt die Leute, glaube ich, so ein bisschen durcheinander, weil sie vielleicht gewohnt sind oder so von diesen Potenzmitteln erstmal eigentlich nicht so zu merken. Also die merken schon was, aber keine, wie sie es von Drogen kennen oder halt, ne, von Coca jetzt kennen. Und gemischt vergessen die dann, dass sie schon was genommen haben und jetzt noch was oben drauf nehmen. Mhm. Vielleicht kann der Roman noch kurz sagen, warum das eine sehr schlechte Idee ist.
Weil die Gefahr der Überdosierung einfach heftig ist und die eine Substanz verengt die Arterien, ja, genau. Also damit der Schwellkörper halt schwillt und die andere lässt den Kreislauf schneller werden und dein Herz schneller schlagen und dann hast du eine ganz beschissene Mischung, nämlich enge Adern, enge Arterien und aber ohne
hohe Ende, Pumpleistung.
Genau, und dann kippst du halt um.
Ja, also
Kreislaufkollaps.
Kannst du schön dran sterben. Uncooler Tod irgendwie so. Ist nichts,
super uncool.
was den Enkeln gut zu erzählen wäre dann so, ne? Woran der Opa gegangen ist. Ist dann immer so,
nein, will keiner, glaube ich.
Will keiner. Ich habe diese Woche auch so dieses Gefühle gehabt, zum Beispiel, okay, wir haben Gefühle, ich wollte sie vermeiden. Ich hätte tatsächlich fast einen Rückfall gehabt mit Substanzen so. Oh. Und ich habe mich tatsächlich erwischt, wie ich es benutzen wollte, um mich abzuschalten.
Zu betäuben.
So, ich so, okay, pass auf, was du jetzt gerade vorhast, du hast keine Lust zu feiern, du hast keine Lust auf das, was du tust, wenn du feierst, du hast keine Lust wegzugehen, du hast auf nichts davon Lust, du möchtest eigentlich, es ging mir fast ums Runterkommen. Das ist das Schlimme so. Also ich wollte eigentlich Tag 3 direkt haben. Weißt du, was ich meine, Roman? Ja. Und ich hätte mir das, wäre mir das nie aufgefallen. Früher hätte ich einfach, okay, mach. Hätte dann unterwegs gemerkt, oh shit, ich habe gar keinen Bock drauf. Hätte es aber dann trotzdem weiter durchgezogen. Aber das hat mich so viel Kraft gekostet, dass ich zum Beispiel die 8 Stunden Handyzeit nicht stoppen konnte. Dass ich zum Beispiel gesunde Ernährung nicht stoppen. Ich konnte nichts mehr. Ich musste meine ganze Kraft darauf fokussieren, nicht einen Fehler zu machen. So. Mhm.
Weißt du, in der Therapie habe ich, also in der Drogentherapie, Drogen werden ja gar nicht therapiert, ich werde ja therapiert. In der Therapie habe ich mir immer gesagt, lieber fett als drauf. So. Mhm. Und grundsätzlich ist das auch das vermeintlich weniger schadbehaftete Verhalten. Aber was ist da passiert? Es ist eine
Verlagerung?
Klassische Suchtverlagerung, wo dir auch noch, und deswegen üben wir auch oft Kritik an der Therapielandschaft aus, wo eigentlich ein Top-Therapeut sagen würde, jo, lieber fett als truff, klingt gut, aber ist das nicht dasselbe Verhaltensmuster, nur mit etwas anderem?
Genau, der Zirkel wurde nicht durchbrochen. Ne?
Wie stehst du darauf, wenn man jetzt so überlegt, sagen wir, das eine ist, okay, steifer Nacken, Handy, ungesunde Art zu leben und mich trotzdem scheiße fühlen. Das andere ist, okay, anzufangen zu koksen und in 3 Tagen wirklich erstens meine Gesundheit gefährdet zu haben und zweitens auch echt, also mit dem, was ich in der Zeit anstelle, kriege ich auch wieder Ärger. So,
weißt, in dem Fall, was du da gerade sagst, in dem Fall, was du dir gerade beschrieben hast, ganz ehrlich, da ist die Handyzeit schon das weniger, das kleinere Übel. Auch wenn
für den Moment, genau, für den Moment.
Aber kannst du nachvollziehen, dieses, dass ich zum Beispiel nicht die Kraft hatte zu sagen, weil ich weiß ja, was eigentlich angesagt wäre. Eigentlich wäre angesagt, welches Gefühl ist es, vor dem du wegläufst? Oder das du unbedingt vermeiden willst, welches dieser Gefühle ist. Wir haben das mit Lukas so schön besprochen, so, ne? Das sind die Gefühle, die ich bei anderen Leuten auch nicht ertragen kann. Ne? Also
Trauer, Wut, Angst.
Also diese Verzweiflung, Antriebslosigkeit, diese ganze Scheiße, was ich einfach nicht ertragen kann bei anderen Leuten, kann ich bei mir selber nicht ertragen. Und ich hatte nicht die Kraft, jetzt da drauf zu schauen. So. Ich finde es so schwierig. Da erinnere ich mich wieder an das, was diese Hundetrainerin zu mir gesagt hat. Es gibt Tage, an denen trainierst du beim Gassigehen und dann übst du, und es gibt Tage, an denen verwaltest du nur, was
das ist, dass ein du super halt das Beispiel. Gassi
hinter dich
bringst. Manche muss man sich selbst einfach nur verwalten, bis man wieder ein bisschen mehr Energie hat für weitere Projekte. Es absolut ist manchmal ein Durchhalten. Manchmal ist es einfach nur ein Durchhalten.
Und vor allen Dingen Güte mit sich selbst.
Mhm. So, genau, sich selbst dieses verzeihen. Oder auch sagen, es ist okay.
Selbstliebe ist am Ende ja dieser Issue bei uns allen. Selbstliebe und das schlechteste Verhaltensmuster nicht an den Tag gelegt zu haben, ist was Gutes. Es ist was Gutes in dem Moment. Und niemand ist perfekt, niemand muss perfekt sein. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig an der Stelle zu sehen. Was mir oft passiert, so, ne, ist dann, okay, jetzt hast du schon Eis gegessen, jetzt kannst du auch noch zwei Pizzen hinterher pfeifen.
So, ist resignieren und denken, jetzt ist auch egal.
Ja.
Bevor wir weiter vielleicht noch ein paar Tipps geben, was uns hilft, aus diesem Muster rauszukommen. Roman, war es eine gute Idee, in diese Tüte zu grapschen und sich zwei juicige Gummibärchen rauszunehmen?
Nö, war es nicht. War eine scheiß Idee. Die Idee an sich ist ja erstmal nur, es ist ein Impuls, den ich nachgegeben habe, aber es war keine gute Idee, außer Acht zu lassen, wo ich mich befinde, bevor ich irgendetwas konsumiere von fremden Leuten. Mhm. Das war eine beschissene Idee. Heute würde ich, habe ich auch schon gesagt, anders an die Sache rangehen. Erstmal fragen, was los ist. Ist da was drin? Was ist da drin? Wie viel ist da drin? Und dann kann ich eine fundierte, erwachsene Entscheidung treffen. Aber so war das eine ganz beschissene Idee.
Ich fand die Idee insofern gut, als dass du heute eine tolle Geschichte zu erzählen hattest, die, glaube ich, jetzt noch sehr viel Platz für weitere Diskussionen lässt. Und wer die Folge vielleicht später hört, der darf uns gerne auch seinen Senf dazu schreiben an gjh@swr3.de.
Die Konsummuster, die wir erlernen, die Traumata, die Emotionen, die wir nicht fühlen durften, die Träume, die wir nicht leben durften, die Gewalt, die wir erleben mussten, das ist doch die Ursache für den Missbrauch von Substanzen. Das ist dann wiederum ein Symptom. Die Abhängigkeit oder die schwere Konsumstörung teilweise, die natürlich Menschen umbringt. Das will ich gar nicht legitimieren, ne? Oder relativieren. Das ist ein Pflaster für alles, was da drunter liegt.
Die ist ernst gemeinte Frage. Würden die Leute weniger bzw. bewusster konsumieren, wenn alle Drogen legal wären?
Per se? Nö. Sage ich dir auch, warum ich das so meine? Also ich bin
und damit sind wir raus für heute.
für Legalisierung aller Substanzen, aber mit Plan. Also grundsätzlich nur den Schalter umlegen. Das ist ja das, was wir bei Cannabis auch gesagt haben. Du kannst nicht nur den Schalter umlegen, die Leute fröhlich konsumieren lassen. Es braucht auch die Bildung dazu. Und wenn die nicht da ist und wenn die nicht in die Bevölkerung gebracht wird, dann ändert der Legalitätsstatus überhaupt gar nichts an der ganzen Sache. Wir sehen es an der Opioidkrise weltweit, gerade in Kanada und in den USA. Das ist ja legal, das ist verschrieben vom Arzt. Das ist 1A legal, was dort passiert. Aber die Bildung fehlt. Die Leute wurden, denen wurde nicht gesagt, hey, du musst das irgendwann mal absetzen, weil sonst entwickelst du ein Problem. Alkohol. Es wurde niemals richtig aufgeklärt, dass wir hier ein Zellgift zu uns nehmen, was ab dem ersten Tropfen immense Schäden anrichten kann, sondern es wird uns als Kultur verkauft. Der ungesunde Konsum wird sogar noch begünstigt, indem immer wieder Partys stattfinden, indem alte Vorleben, wie viel kann ein Mann vertragen oder eine Frau. Das ist das große Problem. Wir brauchen unbedingt wissenschaftlich evidente Bildung.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, es würde nach einem Peak dazu führen, dass das definitiv bewusster konsumiert werden würde. Dafür ist aber eins wichtig, und das ist zum Beispiel Alkohol. Das ist ein perfektes Beispiel für alles, was falsch gelaufen ist bei einer Legalisierung. Drogen gehören in Fachgeschäfte und nur in Fachgeschäfte. Dass Alkohol in einem Supermarkt zu kaufen ist, neben Babynahrung und Spielzeug und Süßigkeiten, wo jeder, der zum Beispiel weiß, ich habe gefährliche Konsummuster oder ich versuche zum Beispiel aufzuhören oder ich bin trocken, aber dort rein muss und an diesen Scheißregalen vorbeigeführt wird und am Schluss dann noch im letzten Moment, wenn er sich durch den ganzen Kackladen gekämpft hat, an der Kasse warten muss und da dann die kleinen Cognac-Flaschen stehen, die er noch schnell mitnehmen kann, die er in die Hemdtasche oder irgendwo innen verstecken kann, das ist die größte Sünde auch wieder hier, die wir an unseren Bürgern und Mitbürgern erlauben. Wenn wir uns eine Legalisierung vorstellen mit unserem beschränkten Wissen über das, was wir über legalisierte Drogen wissen, können wir keinen Erfolg haben. Ja. Wenn es doch nur Fachgeschäfte gäbe, stellt euch einfach nur vor, man könnte Alkohol nur in der Bar kaufen. Und zwar auch nur zu dem Preis. Dann ist der nämlich schon ein bisschen höher, dann wird es ein bisschen teurer, dann gibt es keine kleinen Dinger, die du mitnehmen kannst, sondern du kannst da mal was trinken und dann und so weiter. Und so eine Abgabe von anderen Substanzen wäre durchaus möglich und würde dazu führen, dass vernünftiger konsumiert wird. Da bin ich mir 1000%.
Also ist
bin ich,
sogar das, in anderen ich Ländern der Fall. Es gibt Länder, wo es extra so Spirituosengeschäfte gibt und da kriegst du in keinem normalen Supermarkt irgendwelche alkoholischen Getränke. Und da wird dann doch deutlich weniger gesoffen. Ist einfach ganz logisch die Konsequenz daraus. Also umsetzbar ist es auf jeden Fall.
Es ist umsetzbar und es führt auch zu mehr Gesundheit in der Gesellschaft. Ne, aktuell gerade Alkohol, wir geben 53 Milliarden jährlich für die Folgen von Alkohol aus, nehmen aber nur 3 Milliarden ein. So die Rechnung, so die geht so null auf. Ja, puh.
Also wir sind euer Präventionspodcast.
Ja, Bildungs- und Präventionspodcast. Eieieiei.
Ja, es ist alles schwierig. Es ist nicht ganz einfach so. Es ist ein bisschen deprimierend, wenn man sieht, dass jetzt eigentlich mit Cannabis versucht wurde, was zu machen. Und es lässt nicht hoffen auf das, wie es weitergeht. Ich verstehe natürlich die Emotionen. Wir haben ja jetzt 80 Jahre, 100 Jahre Propaganda. Wir haben 100 Jahre die Folgen von Prohibition, die uns aber als Folgen dieser Substanzen verkauft wird, die aber eigentlich die Folgen der Prohibition sind, weil wir können überhaupt nicht wissen, was die Folgen dieser Substanzen wären, ohne den Druck, der durch die Prohibition entsteht. Wenn man das wegnehmen würde, würde es den Leuten viel, 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 viel besser gehen. Da bin ich mir, also ich bin einfach davon überzeugt.
Boah, also.
Ja,
da
eigentlich.
Sind wir fast am Ende, ne?
Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass wir auf dem Podcast-Festival, Bayern 3 Podcast-Festival sind, in meiner Heimatstadt Nürnberg?
Nürnberg!
In zwei Wochen.
In
am
17. Es gibt noch ein paar Karten, nicht viele, aber wer noch dazu kommen will, da werde ich eine Geschichte, ich glaube, da bin ich dran. Und für mich ist krass, weil ich habe jetzt in Nürnberg nicht mehr gespielt, ich glaube, seit 5, 6 Jahren. War ich nicht mehr in Nürnberg, um da irgendwas zu machen. Als letztes Mal in Nürnberg war ich, da habe ich gelesen in einem Techno-Club im Haus 33. Das war echt.
Wer liest denn in einem Techno-Club? Ich habe da immer andere Sachen gemacht.
Du, ich habe keine andere Connection für Venues gehabt. Ich wusste nicht, ich war in so einem Büchercafé, die so, ja, da ist die Tür. Dann war ich da, ja, wir rufen sie zurück. Und dann habe ich halt die Leute gefragt, die ich kenne. Und das ist ein Techno-Club mitten im Rotlichtviertel. Und da kamen meine Family und so und es war sehr, sehr schön. Aber ich freue mich jetzt wieder zu kommen mit euch.
Das wird fantastisch. Also wer noch Bock hat, der ist jetzt super flach. Oh Mann, dass du mal so einen flachen Witz verstehst, das ist aber auch eine Seltenheit hier.
Ja, letztens habe ich gesagt, lass uns wieder zurück auf dich kommen. Und dachte ich auch so, oh, was hast du da gesagt?
Ja.
Dann war's das. Vielen Dank, ihr Lieben.
Danke für den schönen Abendstream, das tolle Gespräch, Jungs. Ihr habt mich sehr happy gemacht heute wieder. Und Roman, danke, dass du diese Story erzählt hast. Finde ich sehr mutig von dir, auch als Experte eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht nicht so kompetent war. Hut ab für diesen Mut.
Ich danke schön. Ich will halt immer noch damit unterstreichen, dass Lernen ein Prozess ist, bei dem man Fehler machen darf und wird.
Also dann, ihr Lieben.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Nachdem ihr so auf die Story mit der Sissy abgegangen seid, immer noch kriegen wir Mails dazu, haben wir hier diesen Podcast-Tipp für euch. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer richtig guten Bar. Die Nacht ist verheißungsvoll, aber auf einmal sagt der Barkeeper da was Merkwürdiges. Es soll da so eine neue Krankheit geben. Unheilbar, tödlich. Und sie befällt Schwule. Der Podcast I Will Survive beginnt Anfang der 80er Jahre in Deutschlands größter Disco-Hauptstadt München. Die bunte Szene blüht da gerade so richtig auf. Weltstars wie Freddie Mercury machen genau da Party. Aber auf einmal ist Schluss. Diese Podcast-Serie erzählt die Geschichte der queeren Community in München, die sich am Rande der Gesellschaft durch die AIDS-Epidemie kämpfen muss. Denn die Agenda der bayerischen Staatsregierung lautet damals Abgrenzung vor Aufklärung. I Will Survive findet ihr in der ARD-Audiothek und da, wo ihr sonst noch Podcasts hört.